Hockey O'Clock mit Martin Pfanner über die Karriere des österreichischen Jahrhundertgoalies Reinhard Diewis wird präsentiert von Hockey Data. Hockey Data. Better Stats. Better Sports.
People have no idea what's coming.
Ich darf mich gerne überraschen.
Du kannst es besser nicht sagen.
Und hier schlägt ein!
Wow, I love it.
So kann es gerne weitergehen.
This is gonna be good.
Hockey O'Clock mit Martin Pfanner im großen Karriere-Rückblick, in der großen Karriere-Rückschau mit dem Jahrhundert-Torhüter Reinhard Diewis. Reini, im heute auch erschienenen Teil 1 haben wir ausführlich über die Anfänge deiner Karriere gesprochen. Teil 2 führt uns nicht, wie jetzt viele glauben würden, direkt zum Beispiel zu VfL Feldkirch oder deinen Glanzzeiten in der NHL oder dann auch in anderen europäischen Ligen, sondern ganz ans Ende der aktiven Karriere. Wann war dir erstmals bewusst, wann war dir klar, dass deine Karriere wie jede andere Sportkarriere auch endlich ist?
Recht früh. Ich habe das ganz, ganz nüchtern betrachtet. Ich bin mit 18 Jahren Profi geworden. Und ich habe meine Rücknummer 38 aus zwei Gründen gewählt. Ich wollte eine Rücknummer haben, die keiner hat. Und das hat dann gerade zusammengepasst, weil ich gesagt habe, ich will 20 Jahre Profi werden oder Profi sein. Hat leider nicht ganz funktioniert. Ich habe mit 37 aufgehört. Aber ich glaube, das zeigt, dass mir recht früh bewusst war, dass man nicht ewig Eishockey-Profi sein kann.
Inwieweit haben Verletzungen bei dieser Entscheidung dann auch eine Rolle gespielt? Die Krankenakte Reinhard Diewis ist ja eine relativ lange.
Ja, meine Rückenverletzung war der Grund, warum ich aufgehört habe. Wie ich gesagt habe, ich wollte bis 38 Eishockey spielen. Ich hätte gerne noch ein Jahr weitergespielt. Aber es ist halt gesundheitlich nicht mehr gegangen und wo mir der Dr. Oberthaler, den ich mehr als schätze und auch sehr, sehr dankbar bin, damals zu mir ins Zimmer gekommen ist und dazu getrennt hat, jetzt wird Zeit, dass wir miteinander reden, war für mich klar, dass das Thema Spielen beendet ist.
Gab es noch irgendwelche Überredungsversuche oder mit diesem Gespräch, das war's?
Nein, es war damals, da muss ich ausholen, das war meine letzte Saison in Wien und ich bin nicht religiös, habe aber nichts gegen die Religion, das muss man heutzutage gleich dazu sagen, sonst wird mir in ein Schublad geworfen, aber ich glaube, dass Sachen aus einem Grund passieren und wenn ich jetzt meine Karriere auf meine Karriere rückblicke, dann war mir von Anfang an klar, dass wahrscheinlich, wenn ich nach Wien gehe, dass das meine letzte Saison ist, weil dort hat sich der Kreis geschlossen, wo er angefangen hat. Und sie ist halt dann anders zu Ende gegangen, als ich mir vielleicht gewünscht habe. Wenn ich es mit Abstand nüchtern betrachte, ist es trotzdem gut zu Ende gegangen, weil wo ich angefangen habe ich nur ganz wenige Ziele gehabt. Ich wollte so lange spielen. Erstens, solange es mir Spaß macht und zweitens, solange ich noch so gut bin, dass die Leute nicht sagen, boah, jetzt spielt er immer noch, sondern ich wollte immer noch auch ein Leistungsträger sein und ich würde sagen, das habe ich geschafft. Das ist halt gesundheitlich nicht mehr gegangen und ich bin dann nach Wien gewechselt und ich habe halt dann mit Rückenprobleme gehabt und man hat in Wien für mich, ich habe ja dann leider schon sehr früh einen Bandscheibenvorfall gehabt, damals zu meiner ersten Auslandszeit 2000 in Schweden und habe natürlich gewusst, wie sich so ein Schmerz anfühlt und ich habe wieder so einen Schmerz verspürt und in Wien ist man leider nicht drauf gekommen, dass das auch mit dem Bandscheiben zu tun hat. Habe dann weitergespielt, bis es so schlimm war, dass ich Ich habe im Tor stehen können, weil ich da noch vorgebeugt war, aber privat habe ich nicht mehr aufrecht stehen können und habe noch einige Spiele gespielt, bis es dann mein allerletztes Spiel gegeben habe, wo ich dann, wenn ich ganz ehrlich bin, noch ein Spiel im Bus geguckt bin und habe zu mir selber gesagt, ich glaube, das war jetzt das letzte Spiel meiner Karriere. Da haben wir in Znaim gespielt, das haben wir gewinnen müssen, weil wir da Gefahr in der Gefahr waren, dass wir die Playoffs nicht schaffen. Habe ich auch recht gut gespielt, das Spiel, wir haben gewonnen, aber ich habe halt so starke Schmerzen gehabt, dass mir meine Mitspieler meine Tasche raustun haben müssen. Und ich bin dann im Bus in Wien vorne gesessen, neben mir ist der Philipp Winter gehockt und ich habe vor Schmerzen Tränen in die Augen gehabt. Und da nochmal auf das zurückzukommen am Gerhard Oberdaler, der damals mein Arzt in Salzburg war und mit Wien überhaupt nichts am Hut gehabt habe. Und ich habe ihm am Sonntag um 23 Uhr noch ein Spiel angerufen und er nimmt das Telefon ab und ich sage, Gerhard, ich kann nicht mehr. Ich habe solche Schmerzen nicht. Mir sind die Tränen in die Augen. Und dann hat der Gerhard gesagt, Reinhard, ich mache ein paar Anrufe, ich melde mich wieder. Und am Sonntag um 0 Uhr bei der Heimfahrt von Znaim nach Wien ruft er mich an und sagt, wir haben gerade 2 Tage frei gehabt, weil da war Super Bowl auch noch, drum kann ich mich an das erinnern, sonst bin ich da recht schlecht mit Z-Daten. Ruft er mich an und sagt, Reinhard, morgen um 8 Uhr bei mir. Hat mir Adresse gegeben. Ich habe meinen Vater angerufen, habe gefragt, Papa, kannst du mich bitte da tief hören, es geht nicht mehr. Und ich werde nie vergessen, wo mich mein Vater abgeholt hat in meiner Wohnung, wo ich am Boden gelegen bin, weil ich nicht mehr im Bett liegen habe können. Da bin ich auf dem nackten Parkettboden gelegen, wo mein Vater dann auf der Couch sieht und ich habe ihm nie gefragt, was er dachte. Ich habe nur gesehen, wo er halt in die Luft schaut und vom Gefühl her ist auf seiner Stirn gestanden. Warum tut sie das mein Sohn noch an, hat er gesagt. Und ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich über das rede. Wir sind dann nach Salzburg gefahren. Und da habe ich das erste Mal, weil ich ja tough bin und nicht über Gefühle rede, habe ich dann, weiß nicht, ob das schmerzbedingt war, über meine Situation gesprochen, wie es mir gesundheitlich geht. Und da habe ich echt, meine Mutter sitzt, ist im Auto, wenn ich mitfahre, sitzt sie immer hinten und ich am Beifahrer sitze und mein Vater fort. Und da habe ich richtig gesehen, wie meine Eltern mit mir mitleiden. Und dann habe ich meinen Vater halt erzählt und ich habe gemerkt, mein Vater war anders als sonst zu mir. Mein Vater hat immer gesagt, Reinhard, genieß die Zeit, spiel so lange es geht. Und auf einmal hat er Folgendes gesagt. Dann hat er zu mir gesagt, Reinhard, sagt er, du solltest jetzt einmal überlegen, ob der Aufwand, den du betreibst, noch dafür spricht. Sagt er, du hast eine tolle Karriere gehabt, das musst du erst dann auch noch machen. Sagt er, du kannst nicht einmal gerade zum Auto gehen. Sagt der Reinhard, warum tust du denn das? Sagt er, du hast Familie, du hast 2 Kinder, du willst mit deinen Kindern spielen, vielleicht Enkelkinder. Sagt er, das spricht nicht mehr dafür. Und da sowas habe ich von meinem Vater noch nie vorher gehört. Da habe ich gewusst, er hat recht. Ich wollte aber nur ein Jahr spielen, weil man kann ja alles erreichen, was man erreichen will. Aber sind wir noch vorher stehen geblieben, bevor wir zu diesem Termin kommen, weil, dass ich noch was essen tue. Und ich kann mich erinnern, sind wir zum Restaurant gegangen und dann, meine Eltern haben mich stützen müssen, dass ich überhaupt zum Restaurant komme. Und wir haben das dann irgendwie geschafft. Dann hat es meinem Vater gereicht. Ich glaube, der hat mich sogar mit dem Rollstuhl nachher ins Spital reingeführt, weil ich nicht mehr gehen habe können. Und dann bin ich halt untersucht worden vom Gerhard Oberdaler. Und mit der Vorgeschichte, ich habe die Saison davor habe ich eine Schulteroperation gehabt. Und da ist der Gerhard zu mir gekommen, nach Schulteroperation, sagt mir, Eishockey ist Kontaktsport, kann man nach 6 Monaten wieder spielen. Und er kommt zu mir und hat gesagt, nach 3,5 Monaten hat er gesagt, Reinhard, von mir aus das Freizeichen. Du kennst deinen Körper sehr gut, du weißt, was du machen kannst, du musst ein bisschen aufpassen, aber von mir aus kannst du spielen. Und da ist er dann nach der Untersuchung zu mir ins Zimmer gekommen und hat gesagt, Reinhard, jetzt sollten wir reden. Und dann sage ich, was gibt's? Dann sagt er, jetzt wird's Zeit. Und das war echt, also wie er mit mir geredet hat, war für mich klar, jetzt ist vorbei. Natürlich, in dieser Situation willst du das nicht wahrhaben, du willst weiterspielen. Ich meine, Eishockey spielen ist wahrscheinlich der beste Beruf auf der ganzen Welt. Der Überzeugung bin ich wirklich. Und natürlich fällt es immer schwer, wenn man sich von was lösen muss. Und ist auch mir schwer gefallen. Ich wollte nicht aufhören zum Spielen. Ich hätte gerne noch ein Jahr gespielt, aber es ist halt nicht mehr gegangen. Ich habe Gott sei Dank die Unterstützung gehabt von meinen Freunden und von meiner Familie. Und vielleicht war es aber für mich einfacher, dass einfach nicht mehr gegangen ist, gesundheitlich. Ich weiß nicht, wie ich das über die Bühne gebracht hätte, wenn es einfach nicht mehr gegangen wäre, weil ich einfach nicht mehr gut genug bin. Aber da war mir bewusst, jetzt ist es vorbei und jetzt muss ich mir was überlegen. Ich habe dann nach der Operation eine schwere Reha gehabt, weil es mir lange nicht gut gegangen ist, und dadurch bin ich dann über diesen Frust recht einfach weggekommen, weil ich gewusst habe, ich habe immer noch drin, also meine Reha so durchgeführt, wie wenn ich spielen würde. Und dadurch habe ich auch die Ablenkung gehabt und dadurch bin ich dann langsam von diesen Eishockeyspielen weggekommen.
Möchte ich aber trotzdem nochmal mitnehmen, ein paar Monate vorher oder davor, wie du nach Wien gekommen bist. Du hast das gemeinsam mit einem Salzburger Mitspieler damals getan, der den Weg in die Eishockey-Pension mittlerweile leider, muss man aus Fansicht ja auch sagen, nachvollziehen kann. Der hat sich ein klein wenig an dich erinnert und auch eine haarige Geschichte mitgebracht. Im wahrsten Sinne des Wortes ist es der Ex-Wien-Kapitän Mario Fischer.
Ich habe den Divo immer als sehr ehrgeizig und Fernsportler, der mit einer unglaublichen Leidenschaft dabei war, kennengelernt. Durch seine jahrelange Erfahrung auf Top-Niveau hat er mir gezeigt, was es heißt, Profi zu sein, und war mir ein riesiges Vorbild. Er hat einfach unglaublich viel erreicht und ich schätze ihn nicht nur als Sportler, sondern vor allem als Menschen. Interessant ist immer dann worden, wenn die Familie nach längerer Zeit wieder auf Besuch nach Wien gekommen ist. Da war dann der Philipp Pinter oder ich als Friseur gefragt und haben ihn Divo wieder richtig frisch machen dürfen.
Natürlich schade, dass auch in Staffel 2 Hockey O'Clock weiterhin Audio-only ist. Man hat das breite Grinsen, das es da gerade aufs Gesicht gezaubert hat, nicht sehen können. Da haben wir es wieder auch von Mario Fischer betont. Ein junger Spieler, der zu dir aufgeblickt hat, der deinen Ehrgeiz, aber auch deinen Willen, deine Art zu helfen hervorgehoben hat. Aber das mit dem Haarschnitt, das musst du erklären. Wie hat das funktioniert? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist bei mir ja einfach, weil es nicht viel zum Schneiden gibt. Aber ich habe mir halt mit dem Trimmer selber die Haare getrimmt. Nur ich bin an beiden Schultern operiert worden. Ich komme nicht so gut auf den Hinterkopf. Und da brauche ich halt dann regelmäßiger Hilfe. Und da hat mir eben der Mario Fischer oder der Philipp Pinter hat mir dann regelmäßig geholfen, weil ich dann das natürlich selber versucht habe, weil ich nicht immer Hilfe fragen wollte. Aber dann habe ich mir selber, auch wenn das fast unmöglich ist, aber ich habe es geschafft, dass ich mir selber irgendein Eck reingeschnitten habe hinten, und dann haben halt sie meine Haarschneidkünste korrigieren müssen.
Jetzt halte ich von Begriffen wie Schicksal oder Bestimmung auch relativ wenig. Du hast angesprochen, du bist jemand, der in diesen Bereichen vielleicht spirituell jetzt auch nicht unbedingt daheim ist, und dennoch hat sich, kann man jetzt für Zufall halten oder mehr, je nachdem wer das wie interpretieren mag, ein Kreis geschlossen. Die Karriere beginnt in Wien, sie endet in Wien. Salzburg ist im Jahr zuvor, in der Saison 2010-2011, in Spiel 7 auf höchst dramatische Art und Weise Meister geworden in Klagenfurt. Stand es zur Debatte, noch ein Jahr in Salzburg zu spielen, oder standen die Zeichen vor dem Ende der Saison schon auf Abschied?
Nein, eigentlich habe ich geglaubt, dass ich meine Karriere in Salzburg beende. Ich bin damals von nach dem Jahr in Ferrestadt 2008/09 bin ich nochmal nach Salzburg zurück. Da bin ich unter der Saison nach Salzburg gekommen. Das war in dem Fall 2019. Und dann ist mein Vertrag nochmal verlängert worden. Also ein Jahr plus eins Option. Und das hat für mich der Tommy Ziehan gemacht. Und nach dem einen Jahr bin ich im Finale gefault worden, wo ich dann die Schulteroperation gehabt habe und nicht mehr weiterspielen habe können. Und dann ist wieder um diese Vertragsverlängerung gegangen, wo die Beträge noch nicht ausgemacht waren, wo gesagt hat, da reden wir dann nach der Saison. Beziehungsweise ist mir was anderes versprochen worden. Und dann ist eben wieder um diese Verlängerung gegangen und dann hat man um einen Betrag geredet und dann sind nicht diese Beträge eingehalten worden, wo man mir mündlich zugesagt hat. Und dann ist unter anderem das Wort gefallen, der Divis ist verletzt, also ich hoffe, dass er überhaupt einen Vertrag kriegt. Und dann habe ich einen Stolz, ob der jetzt richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich würde mir gern jeden Tag schaue ich mir selber noch in den Spiegel und da will ich das richtige Gesicht zeigen. Dann habe ich gesagt, Almosen brauche ich nicht. Ich bin so aufgewachsen worden, dass bei mir das Handschlag zählt und dass da die Eisenbahn drüber fährt. Und so habe ich das immer gehandhabt. Ich habe jahrelang in Schweden gespielt, wo ich nach einem halben Jahr, nachdem ich dort anwesend war, einen Vertrag unterschrieben habe. Und nur aus dem Grund, weil das von der Liga verpflichtend war, sonst hätte ich wahrscheinlich nie einen unterschrieben. Und das hat immer funktioniert. Und da habe ich halt gesagt, nein, Almosen brauche ich nicht, dann gehe ich halt woanders hin. Und auf die Gefahr hin, dass es zu spät ist und ich nirgendwo einen Vertrag kriege, weil ich diese Schulteroperation gehabt habe, dann will es halt so sein. Und ja, das war der Grund, warum ich damals noch von Salzburg weggegangen bin.
Es geht von Salzburg weg. Währenddessen gibt's in Wien eine Art Restart. Jetzt war die Truppe der Saison 10-11 keine schlechte, aber mit Kevin Godet ist der Trainer gegangen worden und es hat ein guter alter Bekannter von dir mit Tommy Samuelsson übernommen. War er der Hauptgrund oder einer der Gründe, warum es sich nach Wien gezogen hat oder hätte es auch ganz woanders hingehen können?
Es hätte überall hingehen können. Ich hab das relativ entspannt gesehen. Wenn wer an mir interessiert war, habe ich mir angehört, was zum Sagen oder was der Plan dort ist, beziehungsweise was sie sich vorstellen. Und dann habe ich halt die Entscheidung gemacht, ob das für mich interessant ist oder nicht. Also der Geld war noch nie ein Grund, warum ich irgendwo hingewechselt bin. Ich kann sagen, dass ich in meiner Karriere nie dort gespielt habe, wo ich am meisten Geld verdient habe. Mir ist gut gegangen. Ich bin auch zufrieden, so wie alles gelaufen ist. Aber für mich war entscheidend, was die Vereine vorhaben. Und dadurch mir dann der Tommy Samuelsson kontaktiert, ob ich Interesse habe. Und das hat sich dann lang rausgezogen. Für mich war das okay, weil ich sowieso noch in Reha war mit meiner Schulter. Ich habe ganz spät erst in Wien unterschrieben. Das war ja Ende Sommer.
Du hast die Schulterverletzung, auch die Reha erwähnt. Das ist nicht die erste Verletzung deiner Karriere gewesen. Das ist auch nicht die letzte geblieben. Und über das Thema Schmerz und Schmerzen kann man sich wahrscheinlich abendfüllend Stunden, wahrscheinlich auch tagelang unterhalten. Wie sehr gehörten Schmerzen auch zu deiner Karriere dazu?
Ja, zu viel habe ich auf schmerzhafte Weise bin ich draufgekommen und auf schmerzhafte Weise durch meinen Sohn. Mein Sohn ist mittlerweile jetzt 24 Jahre und der hat so ein Chem Impingement gehabt. Der ist vor mittlerweile vier, fünf Jahren an der Hüfte, an beiden Hüften operiert worden. Und da bin ich draufgekommen, dass Schmerz in meinem normalen Tagesablauf normal bin ich so zwei Gründe gegeben. Das eine war, ich war irgendwo auf Reha und dann bin ich bin ich vom Therapeuten gefragt worden, oder vom Arzt bin ich gefragt worden, tut das weh? Sag ich, ja, der normale Schmerz hat. Normale Schmerz. Dann sagt der Arzt, Schmerz ist nicht normal. Da ist mir zum ersten Mal gekommen, dass du als Profisportler andere Schmerzempfinden hast. Du bist gewohnt, dass du täglich irgendwas spürst. Und wo ich es dann mitgekriegt habe, war eigentlich eine traurige Situation. Und zwar mein Sohn hat dieses Chem-Impingement gehabt. Und ich habe mich dann ein bisschen eingelesen, weil ich das nicht kennt habe, und habe mit Ärzten geredet und dann mit Therapeuten. Und die haben gesagt, der muss ja brutale Schmerzen gehabt haben. Und dann habe ich zu meinem Sohn, zum Dominik, habe ich gesagt, aber Dominik, warum hast denn du nie was gesagt? Und sagt er zu mir, ja Papa, du hast da immer mit Schmerzen gespielt. Und dann habe ich gesagt, aber Dominik, ich war 30 oder 35, du bist 18 oder 19 Jahre, du solltest keine Schmerzen haben. Und da ist mir bewusst worden, erstens, wie Kinder ihre Eltern beobachten, ohne dass man es merkt, und zweitens, dass du als Profisportler permanent im Schmerz agierst.
Permanent?
Mehr oder weniger.
Das Thema kommt nicht von ganz ungefähr, und diese Beobachtungsgabe haben selbstverständlich auch andere Weggefährten. Einer der Späten, der aber noch immer aktiv ist und sich natürlich auch an die gemeinsame Zeit erinnert, ist dein in der letzten Salzburger Saison gewesenen Backups Thomas Hennekel. Der hat folgende Erinnerung an dich, an deine Karriere, an euer gemeinsames Wirken mitgebracht.
Die folgende Geschichte, ich bin mir leider nicht mehr ganz sicher, ob das 2010 oder 2011 war. Ich war relativ jung noch. Und es war ein Heimspiel gegen Graz. So viel kann ich mich noch erinnern. Und Anfang oder Mitte, zweites Drittel hat sich der Reini dann weh dann. Naja, keine Ahnung was. Er ist, glaube ich, mit dem Teamarzt durch in die Kabine. Ich rein. Das war ein recht knappes Spiel. Ich glaube, wir haben mit einem oder zwei Tore geführt. Und ich glaube, dann habe ich 6, 7 oder 8 Minuten, ich kann es dann nicht mehr genau sagen, gespielt. Und haben mir dann irgendwann gedacht, ja, scheint so, als würde das Spiel jetzt fertig spielen müssen. Ich glaube, 3 Wechsel später ist auf einmal der Divo auf die Bank aus sie durchmarschiert. Hat sie bei der nächsten Unterbrechung sie quasi selber wieder eingewechselt, mehr oder weniger. Und hat mit dem Vorbeifahren gesagt, gute Arbeit, ich mache jetzt wieder weiter. Und im Nachhinein habe ich dann erst erfahren, dass er sie die Schulter auskugelt gehabt hat. Sie die richten hat lassen und direkt wieder ins Tor gegangen ist, obwohl ihm der damalige Teamarzt, ich glaube der Dr. Klein, sehr ans Herz gelegt hat, dass er sie vielleicht doch erst genauer durchchecken lassen sollte. Aber das war ihm ziemlich egal, weil das war ein enges Spiel und er hat es angefangen und er hat es fertig gespielt. Und wir haben das Spiel dann auch gewonnen und die Geschichte ist mir bis jetzt noch immer wieder nach und immer wieder eingefallen. Gerade wenn es auch bei mir mit Verletzungen und so nicht so gelaufen ist, wie ich das gern gehabt hätte, weil beim Reini waren Verletzungen immer nur nebensächlich. Und das hat dann auch ziemlich viel oder soll ziemlich viel Leid erklären, wie schwerwiegend seine Verletzung dann in der Finalserie, die dann ich fertig gespielt habe, sein hat müssen, dass er in einer Regular-Season-Partie nach einer auskugelten Schulter sofort wieder ins Tor gegangen ist und dann auch Spiel 6 und auch Spiel 7 nicht fertig gespielt hat und trotzdem nur die Serie gespielt hat unter wahrscheinlich enormen Schmerzen und grobe Einschränkungen des Spiels, das er dann noch gespielt hat. Und wie gesagt, das war immer dann im Nachhinein, umso älter dass man wird, merkt man, wie beeindruckend so eine Mentalität da ist. Dass es nicht immer locker und lässig ist, wie man glaubt, mit jungen Jahren, und dass man eh unzerstörbar ist. Und speziell, wenn man dann älter wird und merkt, wie weh Verletzungen tun können und wie schnell sowas passieren kann, das eigentlich dann umso beeindruckender wird, dass das der Divo immer relativ ohne große Kommentare weggesteckt hat und einfach weitergearbeitet hat.
Kannst du dich an die Episode mit Schulter auskegeln in Klagenfurt und Rückkehr aus Salz erinnern?
Ja, natürlich. Aber er spricht andere, also das waren jetzt 2 Situationen. Also, na, zuerst will ich selber eingewechselt habe ich mich noch nie. Also da ist mein Respekt vor meinen Partnern zu groß gewesen, vor meinen Torhüterpartnern, dass ich das machen würde. Das hat schon der Trainer bestimmt. Ich bin halt dann zurückgekommen und habe gefragt, ja, es geht wieder, soll ich wieder reingehen? Und wenn er gesagt hat, nein, wäre es auch gut gewesen. Und die eine Situation, wo der Thomas eben da gespielt hat, die paar Minuten, das war gegen Graz, da ist mir die Schulter ausgekegelt worden und das war, also, und das war leider schon das zweite Mal, und also ich habe den Schmerz gekannt und ich bin dann rausgefahren, ich habe da das Tor ausgekegelt, weil der Schiedsrichter hat weiterspielen lassen, weil das Spiel ist weitergegangen, dass er Unterbruch ist. Und dann bin ich raus und habe zu unserem Teamarzt, dann nehmen Gerhard Oberdahl, ist das der Markus Klein, den ich auch sehr schätze, habe ich gesagt, Markus, die Schulter ist wieder draußen. Und dann haben sie mir eben das Leiberl ausgezogen, weil ich weiß nicht, ob wenn jemand einmal schon die Schulter ausgekegelt hat, das sind wirklich unglaubliche Schmerzen. Man hat keine Position, die nicht schmerzfrei ist. Und dann haben sie versucht oder haben mir geholfen, in Brustschutz auszuziehen. Und dann bin ich beim Sessel gesessen. Und das war eigentlich wie im Film. Und dann sagt der Markus Klein, nein, ich glaube nicht, dass sie ausgekegelt ist. Und dann ziehen sie mir den Schulterschutz runter und dann sagt er, oh ja, sie ist ausgekegelt. Und dann hat er sie über den Sitz so gelehnt und hat mir die irgendwie reinbracht. Und das war so eine Erleichterung. Das war wie wenn alles wieder gut ist. Und durch das Adrenalin und durch diese Hitze, die der Körper ja hat unter dem Spiel, ich war ein Spieler, der so geschwitzt hat, ist es noch gut gegangen unter dem Spiel. Nach dem Spiel war die Schulter natürlich steif, beziehungsweise am nächsten Tag. Aber in der Situation ist es gegangen. Und die zweite Situation, die war halt...
Zu der kommen wir noch, ja. Was dann auch die Finalserie 2010, 2011 letztlich mitgeprägt hat. Nur nachdem der Thomas Hönickel auch gesagt hat, er war sich nicht mehr ganz sicher, ob es gegen Klagenfurt ist. Schön, dass wir auflösen konnten, dass es gegen Graz war. Nur eine ausgekugelte Schulter, und ich habe Gott sei Dank noch nie eine gehabt, aber man kriegt ja nur mitgeteilt, wie schmerzhaft das ist und mitunter auch der Prozess des Wiedereinrenkens sein kann oder ist. Ist ja für viele etwas, das man im wahrsten Sinne des Wortes nicht auf die leichte Schulter nimmt. Für dich war aber offenbar danach klar und dann auch schmerzfreier, ich gehe wieder auf die Bank und biete mich an, um wieder daran teilzunehmen. Was treibt dich in so einem Moment oder was hat dich in solchen Momenten angetrieben, weiterzumachen? Du hättest jeden nur erdenklichen Grund zu sagen, heute ist mein Arbeitstag ein bisschen früher beendet. Aber was hat dich dazu bewegt, wieder auf die Bank zu gehen, wieder reinzugehen? Tunnel und Adrenalin?
Ja, genau, weil ganz einfach, weil man das so tut. Wir haben einen Mannschaftssport und es sollte jeder Spieler das Gleiche, also sollte jeder Spieler alles tun, dass die Mannschaft erfolgreich ist, ob er dann gebraucht wird oder nicht, entscheidet der Trainer. Ich möchte aber schon betonen, dass ich das nicht richtig halte. Ich bin immer ganz gescheit, um Tipps zu geben und sage, tu das nicht in dieser Situation, spinnst du, wenn du dir die Schulter auskegelst, brauchst du nicht weiterspielen. Aber da predige ich Wasser und trinke Wein. Ich bin ganz gescheit, um den Tipp zu geben und zu sagen, man soll auf seine eigene Gesundheit schauen, aber selber habe ich es nicht gemacht.
Kurz Wasser oder Wein trinken ist jetzt okay, danach wird nämlich weiter gepredigt. Von und mit Reinhard Diewis nach einer ganz kurzen Pause. Hockey Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hockey Data. Better Stats, Better Sports. Hockey Data ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimediale Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Aussagekräftige Statistiken sind im Eishockeysport das Salz in der Suppe. Doch die einfache und intuitive Erfassung der Statistiken ist nicht genug. Hockey Data geht noch weiter. Welcher Spieler hat den größten Impact im dritten Drittel? Welches Team kann einen 2:0 Rückstand noch drehen? Genaueste Analysen, mathematische Berechnungen von Gewinnwahrscheinlichkeiten, übersichtliche Shotcharts auf der Website oder auch die Recherche von Hotstreaks und historischen Werten. Dies und noch viel mehr gehört zum Portfolio von Hockey Data. Ihr wollt mehr erfahren?
dann besucht die Statistikspezialisten auf www.hockeydata.net, auf Facebook oder Instagram. Hockey Data, better stats, better sports.
Zurück bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner, zurück mit dem Jahrhunderttorwart Reinhard Diewis, zurück beim zweiten Teil der großen Karriere-Rückschau, wo wir uns mit dem Karriereende und Dingen darüber hinaus befassen. Wir haben eingangs dieser Folge darüber geredet, Reini, wie es dazu kam, dass du deinen Rücktritt dann für dich definiert hattest, dass dir klar war, das war's jetzt. Wie war es für dich, diesen Rücktritt dann auch außerhalb der Familie, nämlich öffentlich zu verkünden?
Habe ich gar nicht gemacht. Ich habe eigentlich, der Heimo Kofler, der frühere Chefreporter von den Vorarlberger Nachrichten, sagt, Reinhard, wann wirst du endlich deinen Rücktritt bekannt geben? Wenn er mich, ruft er mich an und dann scherzt man drüber. Ich habe das nie gemacht und ich habe auch mit dem Sascha Dominik, wo jetzt die alle mitgekriegt haben, dass das mein bester Freund ist, da haben wir auch geredet und er hat gesagt, Reinhard, warum hast du dir die Plattform weggenommen, dass man über deine Karriere berichtet, wie du es verdienst hast? Und dann habe ich gesagt, ich fühle mich nicht dazu verpflichtet, dass ich sage, was ich jetzt weitermache. Ein normaler Arbeiter tut auch nicht jeden verkünden, wenn er einen Beruf wechselt. Und für mich, das, was ich vorher betont habe, ich war ein Mannschaftsspieler, aber ich habe Eishockey gespielt, weil ich gerne Eishockey spiele. Und nicht aus irgendeinem anderen Grund. Und es ist einfach nicht mehr gegangen, aber ich habe offiziell nie gesagt, dass ich gesagt habe, so, das war's, ich beende meine Karriere. Das, durch meine Verletzung hat sich das so ergeben, dann ist Gott sei Dank totgeschwiegen worden, dass ich nicht mehr spielen kann. Und so ist es bis zum heutigen Tag passiert. Aber offiziell, dass ich gesagt habe, so, das war's, ich trete jetzt vom aktiven Sport zurück, das habe ich nicht gemacht.
Somit also immer noch Free Agent, vielleicht fühlt sich ja das eine oder andere Team berufen, es noch einmal zu versuchen, dich aus der Karriere, nach der Karriere zu bewegen, wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach sein, aber weil wir davon schon gesprochen haben und weil sich auch Eishockeyspieler, nachdem sie die Stiefel, egal für wie lang, dann auch wirklich in deinem Fall an den Nagel gehängt haben, nicht immer leicht tun, Karrieren nach der Karriere zu finden. Wie war dieser Prozess bei dir? Warst du einfach mal froh, wegzukommen, oder war da dann doch schnell eine Leere da? Du hast die Reha angesprochen, die dir geholfen hat, vom Sport wegzukommen. Aber ab wann hat diese Neuorientierung eingesetzt?
Ja, das ist schleichend gegangen. Ich hab Gott sei Dank bei guten Vereinen gespielt und auch für einen Eishockeyspieler recht gut verdient. Dadurch habe ich diesen finanziellen Druck nicht gehabt, dass ich mir gleich irgendwas suchen muss. Ich habe mich echt darauf konzentrieren können, dass ich mal gesund wäre. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich in das Coaching reingerutscht bin. Dann sind halt Fragen gekommen, mit der Gerhard Buschnig angerufen, der damals in Linz Nachwuchstrainer war, ob ich nicht dort mithelfen will. Und so hat das dann angefangen, wo ich eigentlich zuerst nicht machen wollte, aber wenn ein Freund um Hilfe fragt, dann hilft man. Und so bin ich eigentlich in das Coaching reingerutscht.
Was hat dich daran fasziniert? Also wenn es dich nicht fasziniert hätte, hättest du es nicht so viele Jahre gemacht. Was ist für dich das Spannende am Coaching?
Ich wollte schon was zurückgeben. Also mir hat der Eishockeysport viel gegeben und ich wollte es zurückgeben. Und ich hab schon die letzten Jahre meiner Karriere mitgecoacht. Ich habe meine Torhüterkollegen nie als Konkurrenten gesehen. Und ich glaube, wenn man meine Partner, da man einen Partner sagt, oder das Tandem, das es halt früher gegeben hat, bin ich überzeugt davon, dass alle sagen, dass ich mit Rat und Tat zur Seite gestanden bin, wenn irgendwas war. Ich habe nie, das ist das, was ich auch predige, wenn man die Nachwuchstorhüter trainieren, sage ich, na, ihr seid schon Konkurrenten, aber trotzdem müsst ihr zusammenhalten. Und wenn es den einen Tormann gut geht, geht es den anderen Tormann auch gut. Und das müssen die Leute verstehen, beziehungsweise die Torhüter. Konkurrenzkampf ist gut, aber der kann auch beide zu Höchstleistungen antreiben. Man muss nicht im Torhüter, beim Torhütergespann muss man nicht Feinde sehen. Das geht auch mit Freundschaft. Natürlich wird man nicht, wird man sicher nicht Best Buddies und geht jeden Tag Mittagessen, aber die Zusammenarbeit sollte funktionieren. Und ich habe das schon recht gut recht früh gemacht. Das war auch der Grund, warum ich 2008/09 nach Ferrestadt gekommen bin. Die haben mich aus dem Grund geholt, dass ich den anderen Tormann helfe. Und das habe ich dann bis zu meinem Karriereende so weitergeführt. Also ich bin recht früh im Coaching gewesen und ich habe halt schon gern anderen Leuten geholfen.
Und trotzdem war dann doch eine fast zweieinhalbjährige, dreijährige Pause zwischen dem nie hochoffiziell erklärten Karriere der aktiven Eiszeit bis hin zu deinem Engagement als dann Torhütertrainer beim KAC. Was ist dazwischen passiert? Einfach Seele baumeln lassen oder sich eben auf genau diese Aufgabe vorzubereiten?
Nein, ich bin ja Tormann-Trainer gewesen. Ich war ja Tormann-Trainer beim Nachwuchsnationalteam. Dann habe ich in Linz mitgeholfen. Dann habe ich dort auch zwischenzeitlich bei der ersten Mannschaft mitgeholfen, weil der Mike Losers gefragt hat, ob man unter Rob Daum, ob ich mithilfe. Und ich bin mehr oder weniger in Feldkirch habe ich auch immer mitgeholfen. Also es war kein Beruf, weil für einen Beruf kriegt man Zeit und das habe ich in Feldkirch nicht. Aber ich habe mitgeholfen. Und dann ist halt das Angebot gekommen von Klagenfurt. Also es ist nicht so, dass ich untätig war.
Wollte damit nicht implizieren, aber dass du quasi in einen bezahlten Eishockey-Beruf als Torwart-Coach gewechselt bist. Das heißt, du dazwischen nicht untätig warst, hast du dargelegt, aber wie kam es zu dem Angebot aus Klagenfurt?
Der Dieter Kalt hat mich angerufen mit Oliver Belloni. Die sind da am Umstrukturieren. Da hat es einen großen Krach gegeben in Klagenfurt. Dann haben die übernommen und der wollte es neu aufstellen. Und da bin ich gefragt worden, ob ich mithilfe. Und in der Kombination mit dem Christoph Bandner, wir haben im Nachwuchs immer gegeneinander gespielt und im Nationalteam miteinander, war das auch die Zusammenarbeit, die ich immer vorgestellt habe. Ich wollte mit Freunden zusammenarbeiten. Und wir haben auch damals schon zu unserer aktiven Zeit philosophiert, wie es ist, wenn wir unsere Karrieren beenden, was wir nachher machen. Und da haben wir immer gesagt, es wäre schon super, wenn wir gemeinsam was machen könnten. Und das hat sich dann Gott sei Dank so ergeben.
Das Engagement hat auch einige Jahre gedauert. Warum ist es beim KAC dann aber für dich als Torhüter-Trainer zu Ende gegangen? Denn eine der handelnden Personen mit Oliver Belloni sitzt nach wie vor an den Schalthebeln, eine andere mit Christoph Brandner nach wie vor ein wichtiger Teil des Nachwuchscoachings. Warum hat es für dich in Klagenfurt nicht dauerhaft geklappt?
Wahrscheinlich, weil ich sage, was ich mir denke. Mein Vertrag ist ausgelaufen. Mir hat der Oliver Belloni noch einen Vertrag unterbreitet, noch ein Angebot unterbreitet. Ich habe aber schon gemerkt, Klagenfurt ist schwierig. Also ich muss sagen, ich war echt froh, dass ich dort war und ich habe mich auch wirklich riesig gefreut, dass der KAC heuer Meister geworden ist. Sie sind es verdient worden. Aber es ist halt schwierig. Da reden zu viele Leute mit, die in Wirklichkeit keine Ahnung haben. So brutal das klingt und so unsympathisch ich mich jetzt mache. Aber Ahnung hat der Oliver Belloni und der Dieter Kalt gehabt und sonst keine führenden Personen dort. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und ich habe gemerkt, Dieter ist auf der Abschussliste. Sie haben zwar den Trainer unterschrieben, aber der war auch. Und dann habe ich das Angebot vom Oliver abgelehnt und wollte mich anders orientieren. Ich habe mir immer der Bereich Immobilien interessiert und wollte die Ausbildung machen. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber ich wollte, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt beim Verein immer tätig bin, ich will mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen man auch nicht einer Meinung sein kann. Und für mich, wenn ich jetzt da, ich habe das mitgekriegt in Ferrestadt und ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich glaube für jeden nachvollziehbar ist Bayern München. Bei Bayern München sind lauter oder viele ehemalige Spieler, die eine starke Meinung haben und einen Charakter in Führungspositionen, die sind auch nicht immer einer Meinung. Und die streiten auch viel, aber da ist nie jemand böse am anderen durch diese Streitkultur, glaube ich, man kann sich nur so weiterentwickeln. Positive Streitkultur. Das muss keiner böse machen sein. Und ich weiß, das weiß ich jetzt, Ferrestadt hat genauso funktioniert und war jahrelang Bayern München vom schwedischen Eishockey. Und Eishockey ist in Schweden Nationalsport Nummer 1. Da sind auch mit Hakan Lub, mit Thomas Rundqvist, dann Ryan Gustafsson, das Samuelsson. Und dann hat es noch andere Spieler gegeben, die bei uns nicht so bekannt sind. Die sitzen zusammen und philosophieren, wie man den Verein besser machen kann, sind nicht immer einer Meinung und können trotzdem noch der Diskussion auf ein Bier gehen und sind sie nicht böse. Und das gibt es in Klagenfurt leider nicht. Der Dieter Kalt hat da was auf die mit Oliver Belloni ins Leben gerufen, wo sie jetzt noch profitieren und allerhöchster Respekt, das wird jetzt weitergeführt, also sind die jetzt handelnden Personen auch gut, aber es ist halt so, ich wollte nicht mehr angewiesen sein auf Leute, wo wenn ich was sage, was ich mir denke, dass sie mich noch herausschmeißen können, habe ich gesagt, das habe ich nicht notwendig und dadurch habe ich das Angebot da abgelehnt.
Weil du da diese Streitkultur und bisweilen wahrscheinlich auch Diskussions- und Ideenkultur ansprichst und das in Klagenfurt so offenbar nicht der Fall war. Ist das vielleicht auch etwas, das generell im österreichischen Eishockey auch bei anderen Teams fehlt?
Ja, also ganz klar, das existiert bei uns nicht, weil bei uns will der Manager oder der Präsident ist halt der Chef und was der sagt, zählt und natürlich bringt das Geld. Aber das ist auch der Grund, warum bei uns keine Entwicklung passiert im Nachwuchs. Weil du brauchst, ich sage nicht, dass ein ehemaliger Spieler der bessere Trainer ist, aber wenn der auch noch die Trainerausbildung hat, ist es sicherlich förderlich. Und da kann irgendein Präsident, Manager oder irgendjemand aus der Wirtschaft noch mehr Ahnung, wirtschaftlicher, eishockeytechnisch hat er sie nicht. Und dann wäre er gut beraten, wenn man auf solche Leute hört. Aber die sind halt nicht immer einer Meinung. Und das ist meines Erachtens das größte Problem im österreichischen Eishockey, dass diese, oder ich würde sogar sagen, generell in der Kultur verankert in Österreich. Es ist, der Sportler wird als dumm dargestellt, weil er ist ja nur Sportler. In Schweden oder in Amerika, wenn du ein ehemaliger Sportler bist, dann hast du die Anerkennung, die bei uns ein Festspielschauspieler hat. Und ich frage mich jetzt, warum hat der Festspielschauspieler mehr Anerkennung als ein Sportler? Beide unterhalten die Bevölkerung. Der Sportler wahrscheinlich mehr als Festspiel. Nur der Festspielschauspieler halt die oberen 10.000 meistens. Aber in beide machen das Gleiche. Das ist bei uns kulturell so verankert und wird auch leider so gelebt im Eishockeysport und dadurch stagniert bei uns die Entwicklung, meines Erachtens.
Diese Folge widmet sich dem Ende deiner Karriere, der Endlichkeit auch einer aktiven Spielzeit. Wenn man das Ganze auf die Spitze der Endlichkeit treibt, dann steht am Ende für jedes Individuum etwas sehr, sehr Unerfreuliches. Eine der Nachrichten, über die ich mit dir auch sprechen möchte, die mich erreicht hat, widmet sich genau dieser Endlichkeit in der Letztfassung, sagt aber auch sehr, sehr viel über dich und über deinen Charakter aus. Erreicht hat mich die Nachricht vom langjährigen Weggefährten und besten Freund Sascha Tomanek. Es geht um das tragische und viel zu frühe Ableben von Gary Wimmer.
Und dann ist da noch die andere Seite von Reini Divis. Jetzt muss ich das so vorstellen. Ich glaube, jeder hat einen besten Freund, eine beste Freundin oder zumindest Freunde, mit denen man so gut ist, dass wenn man einander anruft und man hebt ab und bevor man noch, da fragt man nicht Servus, wie geht's da, sondern da freut man sich sofort und bestattet sofort mit einem Schmäh. Und bei uns, gerade in der Eishockey-Szene, bei den guten Freunden ist es so, dass man eigentlich sofort deppert drauf losredet und was wahrscheinlich Außenstehende dann überhaupt nicht lustig finden würden. Und dann war dieser Montag vor ein paar Wochen, als der Reini mich angerufen hat, glaube ich, und ich habe nur gesehen, er hat angerufen und habe ihn dann in meiner Mittagspause zurückgerufen und will schon wieder mit irgendwas starten und merke aber schon beim Abheben, dass irgendwas anders ist. Und der Reini kommt dann auch sofort zum Punkt und sagt, du, Sascha, ich habe dich anrufen müssen, hast du gehört, der Gary Wimmer ist in der Nacht von gestern auf heute verstorben. Und das ist dann der Moment, wo man auch sieht, ja, was den Reini auch ausmacht, was auch Freundschaft ausmacht. Und der Reini und der Gary waren jetzt nicht die allerbesten Freunde, aber sie haben sich gut verstanden, wie wahrscheinlich jeder in der österreichischen Eishockey-Szene sich mit Gary gut verstanden hat. Und ja, wie sensibel dann der Reini, wie jeder andere auch in einem Todesfall dann ist und das wie dann plötzlich da die Stimmung umschwankt und wir dann überlegt haben, ja, wie könnten wir jetzt irgendwie was machen, wie können wir uns bei seiner Frau melden und was könnte man da tun und ja, aber das auch das ist dann der reine Divis, der immer versucht, für alle anderen da zu sein.
Es ist nicht ganz so leicht, die Brücke zum Gespräch zurückzuschlagen, auch weil in der Gesamtschau der Stunden, die wir miteinander plaudern dürfen, schon auch das Ziel ist, so ein Psychogramm auch des Reiner Divis zu erstellen. Gefällt mir diese Geschichte deswegen sehr gut, weil sie so viel über dich aussagt. Du hast einerseits auch in dieser Folge schon angesprochen, wie wichtig, wie schön es war, mit Freunden arbeiten zu dürfen. Sascha Domanek wiederum spricht auch an, wie wichtig es dir war, auch in der dunkelsten Stunde für die Familie Wimmer trotzdem da zu sein, trotzdem auch zu helfen und gleichzeitig, auch das hat Sascha schon angesprochen, um zu dir in Anführungszeichen durchzukommen, dauert es vielleicht ein ganz klein wenig. Umgekehrt, wenn du jemanden scheiße findest, sagst du ihm das auch relativ straight ins Gesicht. Aber kann man das so formulieren? Wenn man mit Reiner Divis einmal gut ist, dann hat man die berechtigte Chance drauf, immer gut mit ihm zu sein?
Ja, da muss viel passieren, dass man dann nicht mehr gut ist. Mir ist bewusst, dass es, wenn mich Leute nicht kennen, dass es schwer ist, einen Zugang zu mir zu kriegen. Aber ich weiß auch nicht, worauf das zurückzuführen ist vielleicht, dass ich bin recht früh von zu Hause weg. Ich bin damals recht jung nach Schweden gegangen, in ein kleines Dorf, wo jedes Mal, wenn ich einkaufen gegangen bin, hat die Bevölkerung in meinen Einkaufswagen geschaut und geschaut, was ich gekauft habe. Und vielleicht wird man deswegen misstrauischer und sucht sich auch seine Freunde aus oder lässt auch relativ schwer an mich ranzukommen, sage ich einmal. Aber ja, ich habe das vorher schon erwähnt, ein Freund hilft mir, wenn er Probleme hat und da ist es wurscht, wie spät es ist. Da ist man dafür da. Ich bin jetzt nicht der Typ, ich bin ganz schlecht in Kontakt halten. Bin nicht der Telefonierer normalerweise und regelmäßige Anrufer und fragt, wie es geht. Aber wenn mich jemand anruft und Hilfe braucht, dann stehe ich sofort da. Aber ich weiß nicht, ob das ist für mich einfach selbstverständlich. Ich bin so erzogen worden. Und wenn man Freunde hat, dann hilft man einander.
Genauso selbstverständlich war es für dich auch mit Gary Wimmers mittlerweile Witwe in Kontakt zu treten, so schwer das auch nach wie vor ist, zu sagen, genauso ein Anliegen war es dir dankenswerterweise auch, deine Erinnerungen an Gary Wimmer in eine Sprachnachricht zu fassen, die dann auch hier im Podcast verwendet werden durfte, was hoffentlich eine kleine Episode war, die dem Leben und Wirken des langjährigen Salzburger und auch Nationalteam-Videocoaches gerecht geworden ist. Und gleichzeitig, so traurig das alles ist und so sehr man das auch natürlich sickern lassen muss, verarbeiten muss, es gab auch sehr viele witzige Momente, mit denen man Gary Wimmer natürlich ein Andenken auch schaffen kann. Immer noch einer der unterschätztesten Humoristen in der Eishockey-Szene, möchte man sagen. Wir haben uns heute schon köstlich über eine Episode aus seinem Humorrepertoire amüsiert. Vielleicht kannst du die auch an dieser Stelle noch einmal zum Besten geben, worüber ich persönlich und dieser Bogen mag jetzt vielleicht ein bisschen pietätlos sein, aber das Ganze einfach nur als Erinnerung seinen ziemlich coolen Typen. Vielleicht kannst du das nochmal zum Besten geben, was sich zum Ende der Salzburger Zeit zugetragen hat.
Ja, wir waren in Weißrussland im Europacup-Finale, haben wir dort gespielt und wir haben mit dem Mario Richet einen Franco-Kanadier als Co-Trainer gehabt, der relativ oft, glaube ich, irgendwas von Gary braucht hat, weil der Gary hat der Videocoach war und der Gary hat alles gemacht. Und der Daniel Welser hat das in diesem Podcast über den Gary eh schon mitgeteilt, dass er bei der Polizei war und für den Flughafen oder im Bereich Flughafen zuständig war und dort auch die Leute kennt hat. Und wir kommen von Weißrussland zurück und gehen bei der Passkontrolle vorbei und dann hängt ein Fahndungsfoto dort. Ein Fahndungsfoto vom Mario Richet. Und dann geht er durch die Passkontrolle. Der Mario Richet ist ganz weiß, man hat nicht gewusst, was los ist. Und im Hintergrund haben wir wieder einmal in Gary schon lachen gehört. Und die Situation war unglaublich lustig damals. Es war, wenn man die Franco-Kanadier im Eishockey-Sport kennt, die haben Angst vor allen und sehen überall irgendwo einen Feind und der hat sich überhaupt nicht auskennt. Aber ja, ich glaube, das zeigt ganz gut den Humor vom Gary, der, wie eh schon angesprochen, leider viel zu früh nicht mehr da ist.
An dieser Stelle sei nochmal angeführt, dass er für sein Sein, aber auch sein Wirken und sein Tun in Eishockey Österreich hoffentlich noch lange in Erinnerung bleiben wird. Auch den Bogen kann man verbal wahrscheinlich eleganter schlagen. Mir fällt aber ehrlich gesagt kein besserer Weg dazu, eines zu sagen. Auch du wirst durch dein Tun in Eishockey Österreich so oder so und hoffentlich noch mit lange prosperierendem Leben in Erinnerung bleiben. Gab's in deiner Karriere einen Punkt, wo dir wichtig war, wie man sich an dich erinnert? Oder hast du erst nach Karriereende versucht, für dich so ein Gesamtbild zu machen?
Nein, überhaupt nicht. Es gibt, ich mache in meinem Leben nur Dinge und will nur mir gerecht werden. Ich weiß nicht, ob ich das besser beschreiben kann. Ich habe damals mit dem Judo-Sport angefangen, weil ich gern Judo gemacht habe und ich habe an mich selber den Anspruch gehabt, dass ich dort gut bin. Und dasselbe war dann beim Eishockey. Und mir ist, ich weiß nicht, ob das so schwer zum Verstehen ist. Es ist auch oft, ich habe oft mit Zeitungsreportern geredet. Ich habe auch keine Zeitungen gelesen, wo ich sehe. Also ich lese schon Zeitungen, aber nicht. Ich bin nicht der Typ, der die Zeitung gelesen hat und gehofft hat, dass mein Name drinnen steht. Diese Artikel habe ich nie gelesen. Ich bin halt, du wirst notgedrungen informiert, weil 99% der Spieler die Artikel lesen und nachher sie beschweren, wenn sie nicht gut ausschauen oder wenn wer gut ausschaut, beschwert man, sagt man ja nichts. Man wird ja immer nur laut, wenn es negativ ist. Aber nein, ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht, was die Leute über mich denken. Ich habe versucht, dass ich mit den Werten, die mir auf dem Weg gegeben worden sind, durchs Leben gehe, die ich für vernünftig halte. Ich versuche niemanden zum Schaden, im Gegenteil, ich versuche Leuten zum Helfen Und wenn das irgendwem nicht passt, ja, dann hat er oder ich ein Pech gehabt. Einer von uns zwei, weil einer wird damit gut leben und der andere nicht. Aber ich habe in meinem Leben noch nichts gemacht, wo ich einen bewusst oder absichtlich geschadet hat. Wahrscheinlich habe ich schon da, ich bin nicht perfekt, ich mache viele Fehler, ganz viele sogar. Aber ich verletze niemanden oder schade niemanden absichtlich. Und ich glaube, wenn man so durchs Leben geht, dann ist das ein anständiger Weg.
Weil du gesagt hast, dass du auch während deiner Karriere nichts gelesen hast oder versuchen, das auszublenden, nur angenommen, deine Karriere hätte 20 Jahre später so stattgefunden wie jetzt mit der medialen Dauerbeschallung, mit Social Media, wo man ja doch in irgendeiner Art und Weise sein muss, um sich dann dort auch eine weitere Flanke als Feedback-Kanal zu eröffnen, weil Otto Normalverbraucher dir auf einmal direkt sagen kann, Divis, du Arschloch oder dergleichen. Wie, und es ist jetzt schwer, sich das vorzustellen, aber hast du mal daran gedacht, wie deine Karriere und ob sich das auch hätte so ignorieren hätte lassen, wie Zeitungsberichte oder anderes, was über dich gesagt, geschrieben worden ist?
Nein, Gedanken habe ich mir nicht drüber gemacht, weil ich lebe nicht in der Vergangenheit, sondern im Jetzt und dadurch denke ich auch nicht, was gewesen wäre, wenn. So funktioniere ich nicht, aber wahrscheinlich, ich meine, nicht wahrscheinlich, das, so wie wir früher gelebt haben, das geht jetzt nicht mehr. Es geht nicht mehr. Beschimpft sind wir hoch geworden. Mir ist bewusst, dass ich viele Feinde unter Anführungszeichen gehabt habe. Aber wie schon vorher mal erwähnt, die muss man sich verdienen. Und nur zum Verständnis, ich bin damals 2000 von St. Louis getraftet worden und da, schwer zu glauben, aber da war diese Internetwelt noch recht jung. Und ich kann mich erinnern, ich habe in Schweden damals gespielt, in Leksand, habe ich mir so einen Computer gemietet, der den ganzen Tisch in Anspruch genommen hat. Und dann habe ich überhaupt einmal geschaut, St. Louis, und bin auf die Homepage gegangen und dann bin ich aufs Forum gekommen. Und dann habe ich gesehen, Chris Pronger und Al McGuinness sind beides Hall of Fame-Verteidiger. Und sogar über die ist geschimpft worden. Und da habe ich damals zu meiner Frau gesagt, sage ich, eines ist klar, in ein Forum werde ich nie schauen. Weil wenn sie über einen Pronger oder einen McGuinness schimpfen, wie werden sie dann über mich schimpfen? Also diese Illusion habe ich nicht gehabt, dass über mich alle gut reden. Im Gegenteil. Und das war der Grund, dass ich bis heute, ich lese kein Forum. Weil in einem Forum schreiben ja die Leute, die dich gut finden, schreiben es eh nicht rein. Es schreiben ja eh nur die dich nicht gut finden. Und die haben meistens eher ein Problem. Weil sonst würden sie das ja nicht so in der Anonymität schreiben, weil die Leute sind ja nur in der Anonymität mutig. Wenn sie ihre Adresse und ihren Namen dort bekannt geben müssten, wird wahrscheinlich niemand dort reinschreiben.
Ja, und das Problem ist, was unter Klarnamen gepostet wird, mittlerweile ist auch nicht zu verachten, aber das nur als Randnotiz.
Ja, und warum erstens soll ich sowas lesen und zweitens, warum soll ich mich sowas belasten? Von Leuten, die nicht einmal den Mut haben, dass man ins Gesicht sagen. Und ich habe einmal, und das ist sowas von wahr, wenn dieses Winter Classics gekommen ist, Road to the Winter Classics, da habe ich mal ein Interview gesehen von GM von den Washington Capitals. Da war der Bruce Boudreau Trainer noch und dann ist eben die Diskussion gekommen, ob sie ihn rausschmeißen oder nicht. Und der hat sowas gesagt, was für mich wirklich sowas von wahr ist und sowas von richtig, die Denkweise. Der hat dann zu den Reportern gesagt, ich möchte jetzt eine Frage von euch beantwortet haben. Ihr seid alle im Eishockeysport tätig. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von euch gern meinen Job haben will. Aber ihr habt es ihm nicht. Und das wird einen Grund haben, warum ich den Job gekriegt habe und nicht ihr. Also jetzt sagt's mir bitte, warum ich auf euch hören soll. Und das ist dasselbe bei so das mit Social Media, da schreiben jetzt da, das sage ich bewusst so hart, Leute rein, die keine Ahnung vom Eishockey-Sport haben. Und warum soll mich sowas belasten? Die kennen mich nicht persönlich, die haben im Prinzip keine Ahnung vom Eishockey, weil sonst wären sie in Eishockey tätig. Das sind Fans, die für uns immens wichtig sind und die wir auch schätzen. Aber warum soll ich mich belasten, wenn mich die dann aufs tiefste Weise beschimpfen oder kritisieren, ohne irgendwas zu erklären können oder irgendeinen Anhaltspunkt haben?
Aus Zeit deiner Karriere und auch darüber hinaus, die immer ausgezeichnet hat, und das wird sich nicht nur durch die heutige Folge oder zieht sich nicht nur durch die heutigen beiden Folgen, sondern wird sich auch durch die nächsten ziehen, ist dieses Wertekorsett, das sich früh ausdefiniert hat, das über Jahrzehnte gleich geblieben ist und das auch von vielen Weggefährten geschätzt wird. Einer, der das wie immer verbal bestens in eine Sprachnachricht gepackt hat, die mich erreicht hat, ist der langjährige Linz-Kapitän, die Linzer Legende und Neo Steel Wings Head Coach Phil Lucas.
Der Reini ist einer, der wird dir das sagen, was sie den meisten nicht sagen trauen, und der wird dir das sagen, was du nicht hören willst. Weil er grundauf ehrlich ist und weil er aufrichtiger Mensch ist. Und nicht, weil es ihm wurscht ist, ob er dich dabei verletzt oder nicht, weil er will dich nicht verletzen, aber er will dir dabei helfen, dass du einen Schritt weiter gehst. Und das kennen nicht viele. Ich muss echt sagen, mein Bruder ist auch einer von den Leuten, auf eine andere Art und Weise vielleicht. Aber ich glaube, dass das eine ganz tolle Eigenschaft ist am Reini, dass er da wirklich, ja, vielleicht das Ganze nicht durch die Blume sagt, sondern einfach so, wie es ist. Und das braucht es oftmals für viele Leute, um weiterzukommen, um sich weiterzuentwickeln. Und da ist er, ob wir uns jetzt lang kennen oder nicht, das ist eigentlich egal, er würde mir so oder so genauso gleich sagen. Aber dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar, weil mir das einfach sehr, sehr viel weiterhilft. Ob das jetzt über das Privatleben ist, ob das über die eigene Familie ist oder ob das über das Thema Eishockey, über das Coaching ist. Der Reini ist wahrscheinlich einer von denen in meinem Eishockey-Werdegang, wo immer der auch noch hinführen wird, wird er einer sein, wo ich seine Nummer irrsinnig gern wählen werde, wenn ich nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Weil ich ganz genau weiß, ich kriege dort einfach eine ehrliche Meinung von ihm und auf die kann ich mich immer verlassen. Und das ist eine super Eigenschaft, die er in sich trägt. Das ist auch ein bisschen eine tiefes DNA, muss ich sagen. Die ganze Familie, die alle vier Buben, das sind alles aufrichtige, ehrliche Arbeiter. Und das zeichnet sich aus, nicht nur als Sportsleiter, aber als Menschen vor allem. Und wie gesagt, ich bin da sehr, sehr dankbar für diesen Austausch.
Große Worte eines großen Spielers, aber auch eines großen Freunds. Wie gut tut das oder wie viel Bestätigung auch für den eingeschlagenen Weg ist es, wenn es gerade gute Freunde wie Phil Lucas so formulieren und vor allem auch honorieren?
Ja, es bestätigt natürlich, dass es okay ist, was ich sage. Also ich reflektiere mich schon selber so stark, dass ich mir dann, wenn ich dann alleine bin, mir wirklich selber in Frage stelle und frage, ob das jetzt notwendig war oder nicht. Aber ich definiere aber Freundschaft so, dass man einem Freund sagt, was man für richtig hält und nicht, was man glaubt, was er hören will. Und ich betone immer wieder, das sage ich echt immer, sage ich, du, ich sage dir meine ehrliche, persönliche Meinung. Ich behaupte aber nicht, dass das richtig ist. Aber ich sage dir, wie das sehe. Und so ist es. Wir haben jetzt schon oft oder schon lang miteinander gesprochen und ich habe dir schon gesagt, dass so wie mit Phil Lucas, das ist einer der meiner liebsten Gesprächspartner. Ich stelle mir sehr wohl die Frage, ob das richtig ist. Ich habe mit dem Christoph Brandner mal über diese Diskussion gehabt, weil der Christoph Brandner zu mir gesagt hat, jetzt war ich wieder eine Situation, da wäre ich gerne wie du gewesen. Sag ich, wie meinst du? Er sagt, ja, da wollte ich da immer nicht die Meinung sagen dort. Und dann sage ich, nein, sei froh, dass du das nicht gesagt hast, weil das hat mir schon mehr geschadet, als es mir geholfen hat. Und dann hat er gesagt, nein, da bin ich nicht deiner Meinung. Und sage ich, weiß ich warum? Und ich sage, weißt du, du siehst ja nur das, was dir geschadet hat. Aber von 10 Mal schadet es dir einmal, aber die 9 Mal wo die Leute sagen, ja, mit so einem will ich was zum tun haben, das kriegst du nicht mit. Und das sind dann schon so Situationen, wo ich draufkomme, wo ich sage, okay, ja, ich meine, ich verletze ja niemanden bewusst, aber wenn ich um eine Meinung gefragt werde, dann, und gerade von einem Freund auch noch, dann bin ich verpflichtet, dass ich ihm wirklich sage, was ich denke und nicht, was ich denke, was er hören möchte. Und da habe ich jetzt nicht vor, dass ich mich ändere.
Genau diese Qualität wird an dir geschätzt und genau diese Qualität zeichnet dich Zeit deines Lebens aus. Wir sind am Ende der ersten 2 Stunden miteinander sprechen angelangt. Wir sind am Ende der ersten 2 Stunden der neuen Podcast-Staffel angelangt. Wir haben das Alpha, wenn man so will, mit dem Beginn deiner Karriere und das Omega mit dem Ende und der Endlichkeit gesetzt. Jetzt gilt es in einer Woche, sich dann den Bereichen genau dazwischen zu widmen. Und in einer Woche heißt es hier bei Hockey Clock mit Martin Pfanner im großen Karriererückblick mit dem Leon der Goalie Reinhard Diewis zurück nach Feldkirch. Es folgen die glorreichen Jahre der VEU Feldkirch. Hockey O'Clock mit Martin Pfanner über die Karriere des österreichischen Jahrhundertgoalies Reinhard Diewis wurde präsentiert von Hockey Data. Hockey Data. Better Stats. Better Sports.